Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz, 16 Uhr, da gibt es selbstverständlich wieder die Plattform für euch. Diesmal am Mikrofon Frank Rieddorf und die liebe Kollegin hat es ja schon angedeutet, wir haben wie immer in der Plattform einen Gast und heute wird es ein bisschen wissenschaftlich, denn ich begrüße den Herrn Professor Dr. Carsten Urban. Herzlich willkommen, Herr Urban.
Guten Tag.
Sie sind ja schon mal da gewesen bei uns, da haben Sie uns die numerische Mathematik nahegebracht. Ja? Diesmal sind Sie ja in einer anderen Eigenschaft da, also Sie sind natürlich noch nach wie vor Mathematiker, aber diesmal erklären Sie uns etwas über ein neues Konstrukt, das sehr, sehr viele verschiedene Partner hat. DASU oder DASU, wie spricht das eigentlich richtig aus?
Da kann man ruhig DASU sagen.
Geht einfacher von der Zunge. Geht einfacher. Dann erklären Sie uns mal, was ist das?
Was ist das? Ja, DASU steht für Digitalisierung, Analytics und Data Science Ulm. Und die Idee ist ein Forschungstransferinstitut mit Betonung auf Transfer, also moderne Methoden der Wissenschaft auf dem Bereich der Digitalisierung, Daten, Wissenschaften in die Wirtschaft zu transferieren, um damit den Unternehmen bei der Bewältigung der digitalen Transformation helfen zu können.
Bevor wir da Medias in Res gehen, wer ist denn da alles dabei? Das sind jetzt ja recht komplex zusammengesetzt von den Mitgliedern des DASUs. Ja.
Zunächst erstmal sind von Seiten der Wissenschaft die Universität Ulm und die Technische Universität, die Technische Hochschule, Entschuldigung, Ulm dabei und insgesamt sind das gut 30 Professorinnen und Professoren in verschiedenen Fachgebieten. Dann federführend oder sehr stark unterstützend die Industrie- und Handelskammer Ulm, aber eben auch die Stadt und eine ganze Reihe von Unternehmen der Region schon.
Also sind die praktischen Arbeiter und die Geldgeber zusammen mit der Wissenschaft tätig.
Das ist die Idee.
Und Sie bringen 30 Wissenschaftler aus Ulm plus noch die genannten Player. Treffen die sich dann alle oder schickt dann immer jeder einen Vertreter, weil sonst wird es ja etwas unübersichtlich und Sie koordinieren das Ganze, oder wie muss ich mir das so vorstellen?
Na gut, im Moment zu Corona-Zeiten ist es mit dem Treffen sowieso schwierig, aber natürlich gibt es größere Treffen, wo dann auch alle dabei sind und das sind in der Regel dann schon auch die jeweiligen Leiterinnen und Leiter der Institute.
Mhm. Wer steckt jetzt dahinter? Wer hatte sozusagen die Idee gehabt oder wer hat den Bedarf gesehen, dass er so etwas braucht in der Region?
Ja, wir haben schon seit, ja, ich glaube, 12 Jahren gemeinsame Aktivitäten von, damals hieß sie noch Hochschule Ulm, jetzt Technische Hochschule, Universität und IHK haben einen gemeinsamen Studiengang, den wir damals aufgebaut haben. Insofern war die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft immer schon sehr gut. Und da ist uns vor etwa 3 Jahren klar geworden, wie wichtig die Digitalisierung, Data Science und eben vor allen Dingen auch die Nutzbarkeitmachung von solchen Methoden für die Wirtschaft ist. Das heißt, letztendlich ist es entstanden aus Gesprächen zwischen den beiden Hochschulen und der IHK.
Mhm. Und Sie haben aber jetzt keinen expliziten neuen Forschungsauftrag. Das machen natürlich Ihre Kollegen im Rahmen Ihrer normalen Anstellung. Sie tun nur quasi diese Erkenntnisse bündeln und Player zusammenbringen.
Richtig. Ein Teil unserer Dienstaufgabe ist ja eben auch die Transferforschung, also tatsächlich die Übertragung von Grundlagenwissen in Gesellschaft, in Wirtschaft. Und das in dem Sinne ist es kein neuer Auftrag in dem Sinne, sondern wir versuchen unseren Dienstauftrag auch dahingehend umzusetzen, dass wir den Unternehmen der Region und darüber hinaus versuchen zu helfen.
Genau, das wäre nämlich noch die nächste Frage. Das Ganze ist eine regionale Sache. Also das ist nicht deutschlandweit oder baden-württembergweit, sondern das ist schon primär aus der Ulmer Region hervorgegangen.
Gut, Digitalisierung ist natürlich ein globales Thema. Thema. Das heißt, wenn jemand vom anderen Ende der Welt ein Projekt mit uns machen wollen würde, dann geht das natürlich heute viel einfacher als früher. Aber unsere Erfahrung ist schon, dass die Ansprechpartner lokal auch wichtig sind. Wir müssen einfach auch mal in der Lage sein, in ein kleineres, in ein mittleres Unternehmen der Region reinzugehen, mit den Menschen wirklich zu sprechen und dann auch herauszufinden, wo vielleicht Chancen und auch Risiken der digitalen Transformation sind.
Sie sind jetzt, sind Sie dann der Vorsitzende oder der Leiter? Wie ist da die korrekte Bezeichnung?
Ja, es gibt einen Vorstand bestehend aus 3 Personen und da bin ich ein Mitglied.
Sind Sie dann letztendlich auch der Entscheider? Oder ist es so eine gleichberechtigte Kommune, darf da jeder etwas einbringen?
Ja, Entscheider ist, glaube ich, in universitären oder Hochschulgremien so ein bisschen schwierig. Da gibt es schon eine ganze Menge Gremien, die mitzureden haben. Wir drei geben gewisse Richtlinien vor, aber natürlich das, was tatsächlich dort in dem Institut passiert, wird nur gemeinsam mit allen funktionieren, weil letztendlich machen es ja alle auch ein Stück weit freiwillig. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand dazu verpflichtet wird, dort mitzumachen oder gar dafür bezahlt werden würde.
Jetzt das DASU, das setzt sich ja zusammen aus der Digitalisierung, Analytics, Data Science. Mhm. Könnt ihr das mal ein bisschen runterbrechen, was das jetzt konkret bedeutet? Was kann man sich darunter vorstellen? Weil ich immer Data Science und Analytics, das klingt immer so abgefahren. Kann man das ein bisschen mal konkretisieren?
Gut, fangen wir vielleicht mal mit Data Science an. Also auf Deutsch Datenwissenschaften bedeutet letztendlich aus Daten Erkenntnisse zu gewinnen. Was bedeutet, ich muss zunächst erstmal diese Daten irgendwo herbekommen. Das heißt, ich muss sie aufnehmen, ich muss Leute befragen, ich muss messen bei technischen Dingen, muss diese Daten dann so aufbereiten, dass man sie tatsächlich untersuchen kann, indem ich versuche, bestimmte Erkenntnisse herauszuziehen, wie jetzt zum Beispiel eine Wahlprognose oder ähnliches. Und Analytics bedeutet, dass man aus dieser Datenanalyse letztendlich hinterher Entscheidungen ableitet und in dem Fall insbesondere wirtschaftliche Entscheidungen. Das heißt Geschäftsmodelle, das heißt vielleicht auch tatsächlich Steuerung von Maschinen, von medizinischen Anwendungen, von ganz vielen Dingen unseres Lebens.
Wo kommt dann Ihre Profession des Mathematikers zu tragen?
Ja, dieser ganze Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz wird natürlich in erster Linie heutzutage mit der Informatik assoziiert. Aber letztendlich treffen am Ende Maschinen, basierend auf dem, was wir diesen Maschinen beigebracht haben, vorher Entscheidungen. Und die Mathematik ist dafür da, dazu die Fundierung zu liefern. Also ich möchte am Schluss in der Lage sein, sagen zu können, dass die Ergebnisse einer solchen Datenuntersuchung tatsächlich das ist, was man vorher hat untersuchen wollen. Und das müssen wir beweisen. Das heißt, die Methoden, die man benutzt, etwa im maschinellen Lernen, sind Gegenstand unserer mathematischen Untersuchung.
Werden Sie also mit Daten gefüttert von den Kollegen, die dann sagen, wir möchten ein neues Versicherungsmodell oder wie auch immer und Sie kriegen dann sehr, sehr viele Daten und müssen eine Formel sich ausdenken oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
In der Tat ist tatsächlich das Bekommen von Daten oftmals fast das größte Problem. Zum einen sind manchmal keine Daten vorhanden, weil sie Dinge nicht messen können. Oder umgekehrt, Unternehmen sagen, wir haben ja ganz viele Daten, wir wissen aber gar nicht, was wir damit anfangen können. Also das ist eigentlich immer erst der letzte Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen, um zu verstehen, in welchen Bereichen dort Daten vorhanden sind und welchen potenziellen Nutzen man daraus ziehen kann. Vor 20 Jahren wäre doch niemand auf die Idee gekommen, sowas wie Spracherkennung zu machen, oder vielleicht vor 30 Jahren. Das heißt, diese Möglichkeiten der Datenanalyse musste man erstmal erschließen.
Also ist es wirklich so, dass Daten das Gold der Zukunft sind?
Zum Teil stimmt das sicherlich. Ich würde es nicht sagen, dass das einzige Gold ist. Es gab tatsächlich Unternehmen, die nur noch auf Daten setzen. Gerade große Maschinenbauer haben gesagt, wir brauchen keine physikalische Modellierung mehr. Also wir beschreiben unsere Maschinen nicht mehr mit den Grundregeln der Physik oder des Maschinenbaus oder der Ingenieurwissenschaften, sondern wir setzen nur noch auf Daten. Und das hat man mittlerweile gemerkt, dass das alleine eben auch nicht ausreicht. Mhm. Aber umgekehrt sind natürlich die komplexen Zusammenhänge unseres täglichen Lebens, wie unser Gehirn funktioniert, wie viele andere Dinge funktionieren, durch einfache Formeln nicht beschreibbar.
Jetzt ist das Ganze ja, das wird irgendwie jetzt gar nicht eingegrenzt. Sie haben ja alles, von künstlicher Intelligenz bis autonomes Fahren, bis Versicherung, bis was. Also das heißt, thematisch ist es, gibt es da keine Grenzen, wo, die, wo das reinspielt. Ne?
Datenwissenschaften ist eine nahezu universelle Veranstaltung.
Mhm. Und das Besondere jetzt bei Ihnen, beim DASU, ist zum einen dieses Regionale, wo Sie ja schon gesagt haben, ist selbstverständlich digital, ist natürlich weltweit, aber primär Ihre Kooperationspartner hier vor Ort, das ist regional. Und es ist dieses Ganzheitliche. Sie bringen also sehr viele verschiedene Professionen unter einen Hut. Funktioniert das immer?
Interdisziplinarität und in dem Fall sogar Multidisziplinarität ist am Anfang immer erstmal anstrengend, weil die Menschen sprechen unterschiedliche Sprachen. Mediziner verstehen Mathematiker nicht, umgekehrt. Meine Erfahrung jetzt aus mittlerweile 15 Jahren interdisziplinärer Zusammenarbeit, dass sich aber genau dieser Aufwand lohnt, weil man dadurch die Chance hat, über den Tellerrand hinauszugucken und ganz andere Erkenntnisse hat und vielleicht auch feststellt, dass es in anderen Bereichen Entwicklungen gegeben hat, die die eigene Disziplin gewaltig nach vorne bringen. Gibt es genügend Beispiele von.
Und Sie können natürlich auch die Mathematik von dem Vorwurf befreien, dass die theoretisch in ihren Elfenbeinturm vor sich hinrechnet und nichts mit dem echten Leben zu tun hat.
Na gut, also zunächst also Mathematik natürlich nicht nur rechnen. Ne? Also das, ich sage immer, ich bin Mathematiker und kein Rechner. Ich kann mit Formeln umgehen, aber nicht rechnen. Ich glaube schon, dass die Mathematik auch als Grundlagenwissenschaft ihre eigene Bedeutung hat. Ein typisches Beispiel ist, die Methoden, mit der man später zum Mond fliegen konnte, wurden 50 Jahre vorher entwickelt, wo kein Mensch daran gedacht hat, dass man diese Methoden benutzen kann, um dann hinterher Datenübertragung auf den Mond zu machen. Das heißt also, alleine die Grundlagenwissenschaft hat eine wichtige Bedeutung. Ich glaube auch nicht, dass es gut wäre, immer nur nach Anwendungen zu gucken. Aber umgekehrt, wenn man das erkannt hat, dann, finde ich, ist es unsere Aufgabe, das den Unternehmen auch nutzbar zu machen oder auch anderen Wissenschaften, weil es natürlich oft so ist, dass mathematische Publikationen jetzt nicht gerade Feierabendlektüre sind.
Haben Sie dann ganz konkrete Einsätze immer? Das heißt, dass ein Unternehmen mit einer ganz konkreten Sache an Sie herantritt oder dass Ihre Kollegen vom autonomen Fahren oder wer auch immer ganz konkret etwas sagt? Oder ist es eher so allgemeine Grundlagensache noch?
Das kann schon ganz, ganz konkret sein. Also ich habe selber vor gar nicht so langer Zeit ein Projekt gehabt, da ging es um Daten, die an Flugzeugen aufgenommen wurden und man wollte vorhersagen, wann ein bestimmtes Teil am Flugzeug gewartet werden muss. Und jetzt muss man halt wissen, dass der Austausch eines Teils am Fahrwerk das Flugzeug für einige Zeit am Boden hält. Das heißt, die Lufthansa oder andere Airlines können in der Zeit kein Geld verdienen mit diesem Flugzeug. Also möchte ich gerne vorhersagen, wann muss ich das Teil auswechseln. Und insbesondere möchte ich das natürlich tun, bevor auch noch andere Dinge kaputt gehen. Das nennt man heutzutage Predictive Maintenance. Und da gab es ganz konkrete Daten eines Unternehmens hier in der Region, die gesagt haben, können Sie uns mit Hilfe von datenwissenschaftlichen Methoden eine Methode bauen, damit wir vorhersagen können, wann wir das Flugzeug warten müssen, um eben auch die Ersatzteile dann an dem Ort zu haben, wo gewartet werden muss.
Jetzt haben Sie da ja den Vorteil, dass sich da mal maximal einen Auftraggeber ärgert, dass Sie sich verrechnet haben oder dass er ein bisschen Geld verliert. Jetzt ist aber mit diese Vorhersage, die kann man ja auch woanders einsetzen. Ja? Wir haben ja Beispiel das autonome Fahren oder das automatisierte Fahren, das ja zum autonomen Fahren werden soll. Da wird das Ganze ja schon deutlich komplexer. Da haben wir die rechtliche, die ethische Seite mit rein. Wie bringt man denn die rein in die Thematik?
Das kann man nur dadurch, dass man Expertinnen und Experten aus diesen Bereichen auch mit in die Forschungszentren oder Transferzentren mit einbindet. Und das ist eine der Besonderheiten, die wir hier haben, im Gegensatz zu anderen Zentren, die ich kenne, dass wir eben auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie, aus den Rechtswissenschaften dabei haben, aus den Wirtschaftswissenschaften, um eben auch solche Fragen beantworten zu können. Was darf ich überhaupt mit Daten? Was darf ich nicht? Was macht eine gewisse Datenerhebung mit Menschen? Wie ist der Zusammenhang zwischen dem Agieren von Menschen und dem Aufnehmen von Daten?
Wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge? Jetzt sind Sie ja, wenn Sie sich auf Deutschland beschränken, haben Sie ja noch vergleichsweise leicht, weil da müssen Sie sich in Anführungszeichen nur mit den Juristen und dem Psychologen rumschlagen. Wenn Sie jetzt aber in die EU oder in die Welt rausgehen, haben Sie ja überall verschiedene Rechtssysteme. Da, in einem Land darf ich jenes, in den Vereinigten Staaten, in China oder so, darf ich was ganz anderes. Wird es das überhaupt mal geben, dass man da eine universelle Lösung finden kann?
Wir sind ja verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, dass die Lösung im Sinne von Methoden der Datenauswertung, die sind universal, weil die hängen jetzt nicht davon ab, ob das Gesetz so oder so ist. Aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, wenn ein deutsches Transferinstitut im großen Stile solche Projekte, nehmen wir mal an, in China machen würde. Weil wahrscheinlich das Rechtsrisiko viel zu groß wäre.
Also da haben wir dann noch die Problematik. Ja, was noch interessant wäre, wenn Sie das mit dem autonomen Fahren angesprochen haben. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand der Dinge? Ist damit zu rechnen, wenn Ihre Kollegen das technisch hinbekommen? Ja, wie viele Schritte brauchen wir nochmal von dem Technischen unabhängig, dass die Dinger im Straßenverkehr fahren dürfen? Oder sind da noch so viele Fragezeichen, dass Sie da schlecht etwas dazu sagen können?
Ja, ich glaube eher, das müssten eher Politikerinnen und Politiker beantworten. Ich glaube, technisch ist sehr viel mehr möglich als das, was wir vielleicht heute gesellschaftlich wollen. Und das ist halt genau die Frage. Letztendlich muss die Gesellschaft, die Politik ja auch an der Stelle die Richtlinien vorgeben. Das ist völlig klar.
Und Sie tun quasi dann diese rechtlichen Aspekte mit den ethischen Aspekten, mit den Kollegen der Psychologie und natürlich auch in Abwägung mit dem, was ist überhaupt technisch möglich und welche Fragen entwickeln sich daraus. Das versuchen Sie unter einen Hut zu bringen.
Das werden wir unter einen Hut bekommen.
Sie sind aber dann, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nur jemand, der Vorschläge gibt? Oder wie ist dann die rechtliche Einordnung dieser DASU?
Gut, das hängt natürlich jetzt tatsächlich davon ab, was das Unternehmen vom DASU genau möchte. Nehmen wir mal an, das Unternehmen stellt uns Daten zur Verfügung mit einer klar umrissenen Aufgabenstellung und das DASU macht eine entsprechende Analyse dieser Daten. Am Schluss wird es DASU sicherlich nicht die Verantwortung übernehmen können für die Entscheidungen, die das Unternehmen daraus trifft. Weil da gibt es ja vielleicht auch noch Aspekte, die wir gar nicht kennen. Weil die Unternehmen uns sicherlich auch nicht alle ihre Betriebsgeheimnisse verraten werden.
Dann machen wir hier an dieser Stelle mal eine kurze Pause und spielen ein bisschen Musik von der guten Emma Donovan and the Putbacks. Die haben eine neue Scheibe rausgebracht und sind jetzt um 16 oder 17 gleich wieder zurück mit dem Herrn Professor Dr. Carsten Urban vom neu gegründeten DASU in Ulm. Dranbleiben, gleich geht's weiter. Don't give up on me, Emma Donovan and the Putbacks hier bei Radio Free FM bei der Plattform 16.21 Uhr. Der Professor Dr. Carsten Urban ist da in seiner Funktion als Leiter des DASU, des neu gegründeten DASU. Einen ganz, ganz großen, spannenden Themenblock haben wir jetzt, den vielleicht der ein oder andere gehört hat. Da können wir gleich erstmal eine ordentliche Begriffsklärung hinlegen. Deep Learning schwirrt ja immer. So, wer lernt denn wie Deep denn da was dabei?
Ja, also Deep Learning oder Lernmethoden allgemein sind letztendlich Modelle, mit denen man versucht, unser Gehirn nachzubauen. Und Deep heißt, dass es eine Reihe von Schichten gibt, die eben von immer weiter außen nach immer weiter innen gehen. Und je mehr Schichten es gibt, desto mehr redet man von Deep Learning. Das ist die Idee dahinter.
Und derjenige, der dann Deep learnt, ist die künstliche Intelligenz der Computer.
Gut, künstliche Intelligenz ist ein Oberbegriff. Auch das ist interessant, dass die ersten Forschungen zur künstlichen Intelligenz ja schon letztendlich vor 1950 waren. Wir alle kennen George Orwell, ist 1948 geschrieben worden. Also damals hat es ja schon solche Dinge gegeben und man hat dann eben wesentlich später als Teil der künstlichen Intelligenz zunächst das maschinelle Lernen erfunden. Einfach die Idee, dass man einer Maschine Dinge beibringen kann. Und wiederum das Deep Learning ist eine Teildisziplin oder Spezifikation des maschinellen Lernens, wo man versucht, mit Hilfe von Daten einer Maschine Dinge beizubringen oder einem System.
Und das Vorbild ist immer das menschliche Gehirn.
Genau.
Das heißt, zunächst mal haben Ihre Kollegen der Biologie, der Chemie oder wer auch immer, Ihnen Daten über die Funktionsweise der neuronalen Verknüpfung des Gehirns geliefert.
Ja, ich weiß nicht, ob das Daten waren, aber auch jetzt die Idee von neuronalen Netzen ist auch schon älter. Da gibt es durchaus auch mathematische Untersuchungen, die schon in den 80er Jahren waren. Die Idee war, dass man Signalkanäle zwischen den verschiedenen Neuronen im Gehirn hat. Das heißt, ein Neuron empfängt ein Signal und verarbeitet das dann weiter. Und dieses Weiterverarbeiten ist relativ einfach. Wenn der Impuls stark genug ist, dann gibt das Neuron das weiter, ansonsten schluckt er ihn. Das war so die allererste Vorstellung davon. Und das, was es kompliziert gemacht hat, war einfach nur die Verknüpfung zwischen den Neuronen. Wenn man sich jetzt in so ein Netzwerk vorstellt, dann haben sie in jeder Schicht verschiedene Neuronen. Und wie die jetzt miteinander verknüpft sind, das macht dann einfach die Komplexität aus.
Und das können Sie als Mathematiker dann darstellen?
Ja, das ist relativ einfach dargestellt. Stellen Sie sich einfach eine Ebene vor, in der Sie lauter Punkte haben. Dann haben Sie zwei solche Ebenen nacheinander. Und zwischen jedem Punkt in der einen Ebene und jedem Punkt in der anderen Ebene gibt es eine gerade Verbindung. Das war's. Einfach ein Netz. Deswegen heißen die auch Netzwerke.
Mhm. Und die Größe muss uns heutzutage keine Angst mehr machen, von der Mathematik her, von der Berechnung her.
Naja, die Mathematik macht es natürlich komplizierter, je tiefer solche Netzwerke sind, in dem Sinne, dass wir dann noch irgendwann auch noch theoretische Aussagen treffen wollen über diese tiefen Netzwerke. Aber die Berechnungskomplexität geht, aber natürlich mit jeder weiteren Schicht dauert es länger. Ist klar, vor allen Dingen das, was man auch als Training bezeichnet von solchen Netzwerken.
Geben Sie mal so ein paar konkrete Beispiele, dass wir jetzt wissen, wovon wir reden. Was sind denn solche Anwendungen, wo das zu Trage kommt, die jeder kennt?
Ja, Bilderkennung oder das, was Sie in der Spracherkennung in Ihrem Smartphone jeden Tag haben, ist nichts anderes. Also wir wollen meinetwegen automatisch Verkehrsschilder erkennen. Sie wollen jetzt erkennen, ob das ein Durchfahrtsverbotenschild ist oder ob das ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild ist. Das heißt, Sie haben in Ihrem Auto einen Sensor, der jetzt Ihre Umgebungsdaten aufnimmt, wie eine Fotokamera, und Sie möchten jetzt, dass Ihr Navigationsgerät daraus erkennt, ob Sie jetzt in die Straße reinfahren dürfen oder nicht.
Und was macht es daran so schwierig, dass es mal verdreckt ist, mal dunkel ist, mal nicht zu lesen ist? Oder?
Zum Beispiel. Oder dass natürlich auch der Winkel auf ein solches Verkehrsschild nicht immer genau gerade ist. Das heißt, Sie haben Verzerrungen. Das Auto bewegt sich. Das Schild kann verbeult sein und da können Sie ganz schnell natürlich zu falschen Schlüssen kommen.
Also ist dann die Fehlerkorrektur quasi ein Teil der ganzen Probleme?
Na klar, ich meine, das ist immer die Frage, deswegen habe ich vorhin ja auch gesagt, wenn wir die Daten bekommen würden, wären wir ja schon glücklich. Oftmals sind solche Daten eben, wenn sie überhaupt vorhanden sind, eben stark fehlerbehaftet. Das Verkehrsschilderkennung ist genau ein so Beispiel, wo die Daten beliebig falsch sein können.
Also sind wir dann doch jetzt noch ziemlich froh, aus humanoider Sicht, dass das Deep Learning doch noch weit von dem weg ist, was das menschliche Gehirn kann?
Ja und nein. Also es gibt schon Beispiele, wo Deep Learning deutlich mehr kann als das menschliche Gehirn. Und in anderen Bereichen gibt es Dinge, die man halt noch nicht erklären kann. Aber ich glaube, generell zu sagen, dass das menschliche Gehirn den Maschinen überlegen ist, da wäre ich vorsichtig.
Also jetzt mal an so einem Beispiel von den Schildern, weil da ja viele Sachen wie Erfahrung oder sowas eine Rolle mitspielen.
Genau.
Ja, oder das menschliche Gehirn auch weiß, welche Information in dem Fall jetzt unwichtig ist. Das weiß die Maschine erstmal nicht. Und Sie müssen dann der Maschine beibringen, pass auf, wenn da eine Beule ist, ein Fleck ist oder ein Dreck dran ist, dann musst du dich daran nicht stören lassen. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache.
Na gut, wir müssen zunächst erstmal überhaupt die Struktur einer solchen Maschine festlegen. Wir hatten ja eben das Beispiel eines neuronalen Netzes mit verschiedenen Schichten, mit verschiedenen Tiefenschichten. Da gibt es ganz viele Architekturen. Das muss nicht unbedingt ein neuronales Netz sein. Da gibt es sogenannte Faltungsnetze. Es gibt ganz viele verschiedene Netze, die für verschiedene Anwendungen besonders geeignet sind. Bisher ist es im Wesentlichen Erfahrungs- und Expertenwissen, dass man Erfahrungen darüber hat, wie die Architektur einer solchen Maschine aussehen muss, damit sie zum Beispiel Bilder besonders gut erkennen kann. Aber das wird natürlich immer komplizierter, je komplizierter oder spezieller auch die Anwendungen werden. Ich habe jetzt irgendein Unternehmen, die möchten eben aus ihren Kundendaten neue Geschäftsmodelle kreieren. Das kann ja eine völlig andere Architektur nach sich ziehen als jetzt bei der Bilderkennung.
Und dann machen Sie dann quasi auch Vorschläge, die diese Systeme neu lernen, oder können die das noch nicht, dass sie quasi selber Verknüpfungen erschaffen?
Dass sie selber die Struktur lernen, das ist meines Erachtens, also wäre mir nicht bekannt, dass das komplett geht. Sie können natürlich bestimmte Dinge der Architektur auch lernen, aber was heißt denn lernen? Lernen heißt ja auch nur, Sie geben der Maschine Eingabe- und Ausgabedaten, wo Sie den Zusammenhang kennen. Sie haben jetzt meinetwegen 500 Bilder von einem Stoppschild, was in verschiedenen Dingen verzerrt ist, und geben das der Maschine zum Lernen. So, jetzt fahren Sie und kommen jetzt auf ein Stoppschild zu, aber das ist natürlich diese Situation, Sie fahren auf das Stoppschild zu, nicht in Ihrem vorherigen Datensatz drin. Das heißt, die Frage ist, kann dann Ihr Auto auch noch dieses Stoppschild erkennen, basierend auf den vorherigen sogenannten Trainingsdaten?
Und kannst du es im Moment, oder gibt es da noch sehr viele Fehler, wo es dann einfach nicht weiß, was es machen soll?
Sehr viele Dinge gehen natürlich schon, sonst würden wir sie auch gar nicht in dem Sinne benutzen. Aber da spreche ich jetzt vielleicht auch als Mathematiker. Ich hätte ganz gerne natürlich eine Garantie, dass das funktioniert. Und da sind wir noch ein gutes Stück davon entfernt, das immer garantieren zu können.
Das ist ja so wegen das Hauptproblem. Ich meine, sobald Menschen dabei sind, kann man es ja auch nicht kontrollieren oder garantieren. Ne? Das ist immer so. Ja. Ist es dann der Traum von den Maschinen, dass das dann kontrollierbar ist und immer hundertprozentig klappt?
Ich weiß nicht, ob das der Traum von Maschinen ist, aber als Mathematiker habe ich den Anspruch, dass das, was am Ende einer mathematischen Methode ist, für mich beweisbar sein muss. Also es gibt so einen schönen Spruch, numerische Mathematiker müssen in der Lage sein, die Blaupausen zu unterzeichnen. Blaupausen von Maschinen in dem Sinne. Das heißt, wir müssen am Schluss garantieren können, dass das, was wir vielleicht irgendwann mal simuliert haben, auch das tut, was man vorher wollte.
Jetzt ist es ja, sage ich jetzt mal, vergleichsweise Autostraßenverkehr relativ einfach, sage ich mal. Natürlich ist es auch eine komplexe Sache, gar keine Frage. Aber das ist jetzt was, wo ich sage, da kann ich die Verkehrsregeln erklären, da kann ich Helligkeit, Dunkelheit, das macht das Auto ja seine Erfahrungen und sowas. Jetzt kann man das Ganze ja auch noch bei Sachen einsagen, wo noch so ein menschlicher Faktor mit reinkommt. Da wird es ja dann ganz, ganz schwierig. Ne? Bekommt derjenige von mir den Kredit? Ja? Oder was sie in den USA ja teilweise schon einsetzen, in der Rechtsprechung. Da kann ich das doch so dahin kommen, wo Sie sich das wünschen, dass Sie dann immer die Blaupause hundertprozentig nachvollziehen können.
Ja, die Frage ist halt an der Stelle tatsächlich die Daten. Nehmen wir mal das Beispiel mit der Kreditgewährung. Da gab es ja auch entsprechende Skandale dazu, dass Banken die Frage, ob man einem Kunden oder einer Kundin einen Kredit gibt, datenbasiert gemacht hat. Und natürlich hat man dabei ganz schnell festgestellt, dass die zur Verfügung stellenden Daten hochgradig diskriminierend waren. Da hat man auf einmal Zusammenhänge gesehen, nur weil sie eine bestimmte Hautfarbe haben oder weil sie aus einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region kommen, ist dann auf einmal die Kreditwürdigkeit tiefer oder höher bewertet worden als bei anderen. Und das sind natürlich Dinge, die überhaupt nicht akzeptabel sind. Das hat aber nichts mit der Methode an sich was zu tun, sondern mit den zur Verfügung stehenden Daten.
Das heißt, es deckt nur auf, was die Menschen vorher falsch gemacht haben.
Ganz genau. Letztendlich. Ganz genau. Also wenn jetzt meinetwegen wir den Zusammenhang hätten, dass Menschen unter 25 besonders häufig gegen die Einbahnstraße fahren würden und dass diese Daten füttern würden mit irgendeinem Strafregister, dann weiß man vorher, was rauskommt. Das ist bei den Gerichtsverfahren genau das Gleiche. Mhm. Und insbesondere in den USA, ich meine, die ganzen Skandale um weiße Polizisten kennen wir ja alle zu Genüge.
Also das heißt, Sie sehen die Problematik jetzt gar nicht seitens der Mathematik bei diesen Sachen, weil wenn Sie sagen, wenn die Datensätze sauber sind, würde das funktionieren. Wer wäre denn dafür verantwortlich, solche sauberen Datensätze zu liefern? Oder machen Sie es als Mathematiker da leichter und schieben einfach weiter dann?
Nein, das ist natürlich auch Teil der Aufgabenstellung in dem DASO, dass wir zunächst erstmal die Daten, die wir bekommen, ich meine, man kann sich keine Daten wünschen, erst recht nicht in den Unternehmen, sondern die Daten, die da sind, müssen entsprechend aufbereitet werden. Das heißt auch, dass man solche Dinge erkennen muss mit entsprechenden Methoden, dass dort eben Diskriminierungen in den Daten drin sind als Beispiel.
Und dann kann es auch passieren, dass Sie sagen, das machen wir jetzt nicht aus ethischen oder moralischen oder sonstigen, oder weisen Sie mindestens darauf hin, dass da etwas im Argen liegt?
Also ich meine, letztendlich, nehmen wir mal dieses Beispiel mit den Gerichtsverfahren. Wenn man dann die Daten vorher untersuchen würde und da entsprechende Trends drin erkennen würde, müsste man sagen, also entweder man darf diese Methode gar nicht anwenden oder man muss nach anderen Daten suchen. Was ja letztendlich im Finanzsektor ja auch passiert ist. Man hat ja hinterher verboten, dass die Kreditvergabe ausschließlich auf datenbasierten Methoden beruhen darf. Beziehungsweise man hat dann gesagt, dass bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel Abstammung oder Herkunft, dann nicht mehr berücksichtigt werden dürfen.
Also da hat man dann quasi daran gearbeitet, dass dieser Datensatz sauberer wird sozusagen.
Richtig.
Okay, also das heißt, die technische Seite, die wäre soweit, die könnte schon sehr, sehr viel. Was jetzt noch schwierig ist, dass wir an, wie Sie es immer nennen, saubere, ordentliche Datensätze kommen. Oder Ihr Hauptproblem wird
das
sein?
Ja, das ist nicht unser Hauptproblem, ist aber eines unserer Hauptprobleme, dass Daten oftmals nicht so vorliegen, wie man sie gerne hätte. Ja. Mhm. Und umgekehrt oftmals eben Unternehmen Daten haben und ihnen gar nicht bewusst ist, auf welchen Schätzen man da sitzt. Das ist das andere, was passieren kann.
Das ist natürlich nochmal eine ganz spannende, weil da kommt dann natürlich nochmal die rechtliche Diskussion rein. Wem gehören die Daten? Wie viel sind die ganzen Daten wert?
Genau.
Dürfen sie das überhaupt? Müssen die verschlüsselt werden und so weiter? Also das ist relativ nicht so einfach, dass man da, dass Sie da sagen können, Symbole der Wissenschaft, darf ich da mal vor mich hinwurschteln, wie ich gerade für mich das gerne machen würde, sondern da gibt es dann viele Leute, die Ihnen eventuell ein bisschen auf die Finger hauen und sie da ausbremsen, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, ne?
Wollte ich gerade sagen, also ich sehe da nichts Negatives dran. Dass wir als Wissenschaftler eine gewisse Freiheit in der Forschung haben, heißt ja nicht, dass man alles können müssen darf, was man könnte. Sondern das muss ja ganz klar ein gesellschaftlicher Diskurs sein.
Kommen wir nochmal zu den neuronalen Netzen, auch wenn es jetzt nicht Ihr Spezialgebiet ist, aber wie weit sind wir denn schon am menschlichen Hirn dran von der neuronalen Verknüpfung und was Sie abbilden können mathematisch?
Ich weiß nicht, ob man die Frage so beantworten kann, weil dazu müsste man ja sämtliche Gehirne aufschneiden können.
Das würde man, glaube ich, nicht wollen. Mittlerweile
kann man ja gucken. An Fähigkeiten gibt es ja schon eine ganze Reihe Beispiele, gibt es ja auch im Schachspiel oder ähnliches, wo man schon gesehen hat, dass die neuronalen Netze eben Dinge teilweise deutlich besser und vor allem viel schneller können als das menschliche Gehirn. Ich glaube auch, dass der Fortschritt dann in den nächsten Jahren noch gewaltig sein wird.
Und diese weichen Sachen wie Emotionen, Gefühle, Ethik, die ja nicht so ganz abgrenzbar sind. Wie kann man damit umgehen?
Ja gut, die Frage ist dabei erstmal, wie kann man das überhaupt messen? Weil dazu müsste ich ja Emotionen messen können, um sie dann hinterher quantifizieren zu können und solche mathematischen Modelle überhaupt einbauen zu können. Das ist ja die Voraussetzung. Geschwindigkeit, Gewicht oder sowas sind absolute Größen, die kann ich messen. Das, was Sie gerade angesprochen haben, sind Dinge, die sind sehr viel schwieriger zu messen. Aber wenn man sie denn messen könnte, und das könnten ja auch sozialwissenschaftliche Untersuchungen sein, kann man sie versuchen, in solche Modelle von Netzwerken oder von anderen mathematischen Methoden auch einzubauen.
Okay, sehr, sehr spannend. Also das heißt, es ist, geht und fällt jetzt, was wir bis jetzt so besprochen haben, auch immer mit den Daten, die Sie zur Verfügung haben. Wenn Sie das dann alles haben, können Sie als Mathematiker loslegen. Das bedeutet, die Komplexität und die Geschwindigkeit ist nicht mehr Ihr Problem?
Die Geschwindigkeit ist nicht mehr so sehr das Problem, weil insbesondere bei den neuronalen Netzen man Verbindungen hat, die sehr einfach sind. Letztendlich werden die neuronalen Netze nur dadurch kompliziert, dass die Verknüpfung der einzelnen Neuronen kompliziert ist. Aber das, was in den Neuronen passiert, ist eigentlich mathematisch nicht sehr spannend. Und auch da hat es eben schon Untersuchungen in den 80er Jahren gegeben. Die Komplexität ist ein bisschen was anderes. Also je komplexer die Verknüpfungsstruktur wird, desto schwieriger wird es auch heute noch.
Mhm. Das heißt, wir haben ja Beispiel Schachcomputer auch schon mal gebracht. Der ist ja mittlerweile so, dass er von Geschwindigkeit und von dem Können her in der Regel gewinnen wird. Ne?
Ja, ja, ja.
Also das ist ein Beispiel, wo man sagt, da ist es jetzt schon so weit, dass man da einfach in der begrenzten, wobei auch recht komplexen Sache natürlich, ja, ja, aber dass da schon die Maschine schon überlegen ist. Und die lernen da ja auch dabei, ne?
Ja, ja,
die Systeme.
Also das ist ja das Nächste, dass solche Systeme ja aus den in der jeweiligen Einsatz oder den Anwendungen ja weiter lernt. Ne? Also wenn Sie jetzt das Stoppschild vorhin haben, dann würden Sie das System ja automatisch mit Ihrer aktuellen Fahrsituation wieder füttern. Und dadurch würde das System in jedem Mal besser werden.
Kann das System umgekehrt auch auf Einflüsse von außen eingehen, sprich erkennt es einen Schachgegner an der Taktik und ändert sich dann selber oder lernt es quasi nur aus den neuen Informationen, die es bekommt?
Das ist eine Frage, wie Sie das Netz vorher konfiguriert haben. Wenn Sie das als eine Bedingung mitmodelliert haben und das gut gemacht haben, dann kann das durchaus passieren.
Okay, sehr, sehr spannend. Machen wir jetzt dann gleich weiter, nochmal eine kurze Pause zum Durchschnaufen hier bei der Plattform mit dem Professor Dr. Carsten Urban vom DASO. Gibt neue Single von der Stans Brothers, da sind wir natürlich alle on top. On top. On top müssen wir natürlich hier immer bei Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Zu Gast ist der Herr Professor Dr. Carsten Urban vom DASU. Jetzt haben wir viel geredet über das Deep Learning, über die Big Data, alles Sachen, die teilweise vielleicht ein bisschen abstrakt, wobei wir haben sie immer versucht, konkret runterzubrechen. Die Digitalisierung, die hat ja natürlich an Fahrt gewonnen und jetzt durch Corona geht die ja nochmal, würde ich mal fast sagen, exponentiell nach oben. Das heißt, man kann sich dem Ganzen ja nicht ausschließen. Sogar die Universität ist verpflichtet, weil die Vorlesungen finden ja, denke ich mal, dieses Jahr fast alle digital statt, gehe ich davon aus. Ja. Aber Ihnen geht's im Prinzip ja nicht anders als anderen Unternehmen auch. Ja. Sie können sich dieser Digitalisierung ja nicht mehr verwehren. Ob Sie das jetzt gut oder schlecht finden, das fragt kein
die
Mensch
Frage
mehr.
Stellt
ja.
sich nicht, ne?
Das kann ich vielleicht persönlich für mich so sagen, aber dann gehe ich halt letztendlich unter. Also außer ich habe eine ganz exquisite Sparte vielleicht oder so. Ja,
aber selbst dann, ich meine, als der Lockdown kam, hatten wir noch 3 Wochen bis zum Semesterbeginn und dann war klar, wir müssen alles digital machen.
Genau.
Ja. Auch die Dinge, die man sich vorher nie hat vorstellen können, dass man sie digital macht, klar.
Und das ist ja auch eines der Themen, das ist auch der erste Buchstabe im DASO, ne? Die Digitalisierung. Und was wir jetzt noch mal ein bisschen besprechen wollen, ist, dass das die Grundidee von diesem DASU ja ist, hier in der Region Ulm, dass die Unternehmen aus Ulm, egal wie klein oder groß die sind oder egal wie viel die bereits mit der Digitalisierung zu tun haben, sich an sie wenden.
Richtig.
Ja, das heißt, haben wir hier einen Aufruf an alle Unternehmen, beim Herrn Urban vorzusprechen.
Ja, oder beim DASU allgemein, genau. Es ist ja nicht nur, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es sind über 30 Kolleginnen und Kollegen. Ich bin es nur zufälligerweise der heute hier am Mikrofon steht, aber das DASU soll eben genau ein Ansprechpunkt, ein Anlaufpunkt sein für das gesamte Thema im Bereich Digitalisierung, Data Science, Analytics, um eben insbesondere den Unternehmen, die sich vielleicht keine große IT und sonst ähnliche Abteilungen leisten können, zu unterstützen, um den digitalen Wandel meistern zu können.
Wie sieht es denn ganz konkret aus? Kann man da ans DASU gehen und denen eine Mail schreiben und sagen, ich habe diese Probleme, diese Idee oder generell könnt ihr mir helfen? Oder wie ist das so vorgesehen vom Kontakt her?
Wenn es so konkret wäre, wäre super einfach, weil dann wird man sehr schnell ein Projekt aufsetzen können und das dann entsprechend so abwickeln, wie das Unternehmen sich das vorstellt und wie das DASU das auch leisten kann. Oftmals ist es aber so, dass man vielleicht erstmal sich an einen Tisch setzen muss oder im Moment vielleicht eher digital, virtuell, um zu besprechen, wie die Lage im Unternehmen ist, wo vielleicht Themen sind, die dem Unternehmen unter den Nägeln brennen, um dann zu gucken, wo gibt es denn überhaupt entsprechende Möglichkeiten von Digitalisierung, Data Science und Analytics.
Gibt es schon konkrete Beispiele, dass Sie mal so ein bisschen Werbung oder so was machen können, wo schon was bei rumgekommen ist, wo man vielleicht seitens des Unternehmens am Anfang auch ein bisschen Vorbehalte gegen die da oben auf dem Eselsberg, die Mathematiker haben, ohne sie jetzt schlecht.
Ja, ja, also von solchen Vorbehalten kann ich in 18 Jahren Ulm, glaube ich, ein paar Bücher schreiben. Die gibt es natürlich, klar. Es gibt jede Menge Beispiele auf verschiedenen. Ich habe ja eben schon dieses Beispiel von dem sogenannten Predictive Maintenance gesagt. Das trifft, glaube ich, auf sehr, sehr viele Unternehmen zu, die Maschinenteile herstellen, die eben nach einer Zeit lang gewartet werden müssen. Und das gerade, weil die Region ja nun doch auch im Automobilzulieferbereich sehr stark ist, Nutzfahrzeuge, gibt es da natürlich sehr viel in allen Bereichen, wo Wartung, Ersatz von Maschinen ansteht, kann eben Data Science extrem helfen, weil diese Maschinen ja in aller Regel Daten von alleine produzieren. Wenn ein Auto fährt, mittlerweile ist in einem Auto das schwerste Bauteil ist die Elektronik und die ganzen Prozessoren, die da drin sind. Das heißt, die Daten sind oftmals in den Maschinen vorhanden.
Die liegen nur oftmals unerkannt rum.
Ganz genau. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass einige Unternehmen gar nicht wissen, auf was für einem Schatz sie sitzen. Es gibt Unternehmen, die sagen, ja, wir haben das Gefühl, wir sitzen auf einem Schatz, aber wir können es nicht spezifizieren. Und das ist, weil sie sagt, naja, die schreiben uns doch eine E-Mail. Das ist oftmals der erste Schritt, dass ein Unternehmen für sich erkennt, ja, Digitalisierung könnte für uns eine Chance sein oder umgekehrt, wenn wir sie nicht meistern, könnte sie eine Gefahr für uns sein. Dann nutzen wir doch mal das Expertenwissen, was an THU und Uni vorhanden ist, um über solche Dinge zu reden. Das ist oftmals der erste wichtige Schritt.
Mhm. Können sich dann die Unternehmen, auch die IHK ist ja bei Ihnen dabei und auch die Stadt, so ein bisschen als Binde, als Vermittler sozusagen, die dann auftreten, ja, die sind ja auch eben da so mit beteiligt, eben aus diesem Grunde, dass es einfach eine Sache ist, wo die gesamte Region verortet ist. Und es ist jetzt auch von den Unternehmen sowohl von der Größe als auch von der Art der Branche völlig unabhängig.
Das ist völlig unabhängig. Es gibt ja auch schon Beispiele, wo die SWU im Moment eine App mit dem Kollegen von Schwerin von der THU entwickelt hat, wo sie Fahrplanoptimierung machen können mit Hilfe von neuronalen Netzen. Also das ist, ich glaube, das Vorhandensein von Daten oder Big Data ist absolut omnipräsent, ob wir das wollen oder nicht, genau wie Sie es gesagt haben.
Mhm. Viele wissen gar nicht, was, also Daten sind ja im Prinzip alles, weil mit Big Data denkt man jetzt immer so ein bisschen, okay, da ist der Herr Zuckerberg, der die ganzen Daten auf Facebook gesammelt hat, das sind so die klassischen Daten, die man sich so vorstellt, ja, aber es ist ja so, letztendlich haben Sie ja gesagt, jeder physikalische Prozess gibt ja ganz viele Daten von Widerstand bis Wärmeentwicklung bis Materialverformung, also das sind ja auch alles Daten, also muss man vielleicht ein bisschen nochmal weitermachen, Daten stecken ja im Prinzip überall.
Ne? Das, was wir hier gerade tun, ist auch Daten produzieren. Mhm. Sie reden, ich rede und damit haben wir ja Audiodaten erzeugt.
Mhm. Also das heißt, letztendlich muss es jetzt keine IT-Firma sein Firma sein, die klassischerweise sich damit schon beschäftigt, sondern ein ganz normaler Handwerkerbetrieb, der hat genauso seine
Daten.
Natürlich
hat er seine Daten, er hat Auftragsdaten, er hat Geschäftsdaten, er hat Kundendaten. Und das lässt sich ja gar nicht eingrenzen.
Und Sie sind da auch vorbehaltslos gegen jegliche Art der Daten oder der Unternehmungen. Das ist erstmal für Sie völlig unerheblich, ne?
Na gut, die Frage muss wahrscheinlich jetzt ein bisschen jeder für sich selber beantworten. Für mich gäbe es schon natürlich ethische Grenzen von Anwendungen, die ich nicht machen würde. Dafür bin ich zum Glück eben Professor und kann mich auf die Freiheit von Forschung und Lehre berufen. Aber das muss jeder für sich selber beantworten.
Aber prinzipiell jede Branche oder jedes Unternehmen kann generell an Sie herantreten, wenn Sie sagen.
Natürlich.
Das ist genau. Genau, und dann entwickeln Sie mit dem Unternehmen zusammen bis im Optimalfall bis zum Produkt, bis zur Produktreife, bis zum Endergebnis, wenn es optimal läuft.
Ja gut, ob wir jetzt das Produkt am Schluss im Sinne von oftmals sind, dass er dann auch tatsächlich in Hardware gegossene Maschinen, ob wir das machen würden, weiß ich nicht. Weil wir natürlich auch wiederum anderen Unternehmen, die solche Dinge herstellen, Controller oder sowas, die Arbeit nicht wegnehmen wollen. Aber die Methodik dazu, die würden wir sicherlich entwickeln.
Sie bringen den wissenschaftlichen Unterbau, Sie bringen das quasi auf den Weg. Und dann weiß der, ich muss hier ansetzen.
Ja, oder ich meine, wenn es tatsächlich eine Datenanalyse ist, die jetzt sowas wie Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung macht, das kann man natürlich tatsächlich, da wäre das Produkt ja eine Art Software oder eine Datenanalyse, das kann man natürlich machen.
Mhm. Okay, aber ansonsten geben Sie noch mal ein paar Beispiele, wo Sie schon was umgesetzt haben, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber so können ja,
Gut, das DASU selber ist ja noch in Gründung, insofern kann ich Ihnen jetzt nicht über hunderte von verschiedenen Projekten berichten, aber Dinge, die wir schon gemacht haben, sind Optimierung von Steuerung von Maschinen. Gibt ja einen großen Papierhersteller, der nicht so weit weg ist von hier, Papiermaschinenhersteller in Heidenheim. Da haben wir die Steuerung von solchen Papiermaschinen gemacht, also Sortenwechsel. Denken Sie etwa, Sie wollen 80 Gramm Papier produzieren und wollen dann möglichst schnell umstellen auf 120 Gramm Papier. Wie müssen Sie das steuern, basierend auf den aktuellen Daten? Das sind so Dinge, die wir gemacht haben. Aber auch Echtzeitsteuerung von Maschinen. Also da ging es speziell um Schiffe, die jetzt andocken wollen an Windplattformen. Jetzt haben sie Wind und Wetter, das sind dann die Daten, Wellen und Wind und Wetter. Und wie muss ich jetzt den Schiffsantrieb steuern, damit eben dieses Versorgungsschiff so an die Plattform anlegen kann, dass der Container auf der Plattform und nicht im Meeresgrund landet.
Das bedeutet, Sie können als Mathematiker aus allen Problemen unseres Lebens Daten generieren und Berechnungen aus oder aus vielen.
Glaub, das wäre ein bisschen zu hoch gegriffen. Unser Leben besteht zum Glück nicht nur aus Mathematik, auch wenn mir Mathematik großen Spaß macht. Aber ich würde es umgekehrt sagen, es gibt fast keinen Bereich, in dem nicht irgendwo auch Mathematik steckt. Und oftmals ist es so, dass wenn man die Mathematik dann sachgerecht einsetzt, dass man eben deutlich bessere Ergebnisse erzielt, als wenn man das ohne die Mathematik tun würde.
Und Sie müssen dann quasi diese, was ist dann so Ihre Haupttätigkeit? Sie sitzen an Ihrem Rechner und hacken Daten rein oder Sie erstellen Formeln? Oder?
Reden wir jetzt von mir als Mathematiker oder von mir als...
Beides.
Jetzt mein Beitrag im Rahmen von dem DASO wäre eher so, dass... wenn es eine spezielle Anwendung gibt, meinetwegen, nehmen wir mal an, Bilderkennung oder ähnliches oder Bildklassifikation, dass unser Beitrag dann wäre, die Architektur der einzusetzenden, zum Beispiel neuronalen Netze oder Machine Learning Elemente so zu machen, dass die Ergebnisse dann hoffentlich besonders gut für diese jeweilige Anwendung sind, weil das muss angepasst werden.
Und Sie als Mathematiker müssen dann immer ein quasi an die Bedingungen angepasstes System irgendwie erfinden oder schreiben, ne?
Konstruieren und dann im Idealfall tatsächlich auch einen Beweis führen können, dass diese Architektur das Ergebnis liefert.
Und es funktioniert dann meistens.
Ob das meistens funktioniert, weiß ich nicht, aber wir geben uns Mühe.
Aber wenn wir jetzt mal an dieses Beispiel mit den Schiffen denken, das heißt, Sie haben dann verschiedene Unbekannte wie Wind, Wetter, Temperatur, Gewicht und so weiter und so fort, Antrieb. Und dann sagen Sie müssen dann sagen, das sind meine Unbekannten, A bis was weiß ich wie weit, A bis A100. Und dann sagen Sie, die haben diese physikalische Größe und dann fangen Sie das Rechnen an. So kann man sich das in etwa vorstellen.
Das wäre sozusagen der physikalische Ansatz, dass man letztendlich Wind, Wetter und andere Daten mit physikalischen Prinzipien, die wir alle mal vielleicht in der Schule gelernt haben, umsetzt in irgendwelche Ergebnisse. Dann kommen auch noch die Daten hinzu. Oftmals ist es eben so, dass man die Komplexität, nehmen wir mal an, von turbulenten Strömungen, kann man auch heutzutage noch nicht so simulieren am Computer, wie man das gerne hätte. Man kennt aber Daten davon. Und das fällt uns vielleicht auch allen im Moment auf, dass die Wettervorhersage seit Corona nicht mehr so genau ist. Warum? Weil uns die Daten fehlen. Insbesondere von den Flugzeugen. Das heißt also, wenn wir solche Modelle wie jetzt die Wettervorhersage nicht mit verlässlichen Daten füttern können, dann nützt uns die Physik nur zum Teil was. Wir wissen natürlich, wie Wetter funktioniert, aber natürlich nicht in allen Details. Und deswegen ist das Zusammenspiel von physikalischer Modellierung und Daten in meinen Augen der Schlüssel.
Und dann wird die zusammengefügt und also was ich immer noch nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man dann zu einem Ergebnis kommt. Kommt dann raus, x ist 3, wie ich das früher in der Schule auf meinem Blatt gerechnet habe. Oder ist es dann etwas komplexer in der Regel?
Nein, also wir kommen mal wieder zurück auf dieses Beispiel mit dem Stoppschild. Das heißt, Sie bekommen dann letztendlich in Ihrem Auto eine Realisierung eines neuronalen Netzes auf einem der Computerchips, die in Ihrem Auto drin sind, was dann gekoppelt ist mit dem Sensor, was die Bilder erkennt. Und dann ist das Ergebnis hoffentlich so, dass alle Stoppschilder, denen Sie mal begegnen, dann auch zuverlässig erkannt werden.
Und Sie schlagen dann vor, der Sensor muss hier sensibler werden, muss da mehr machen, muss das hier mehr beachten und so geändert werden.
Das könnten solche Dinge sein. Oder umgekehrt könnte man eben auch sagen, also mit der und der Spezifikation lässt sich diese Aufgabe so nicht lösen. Also entweder müssen dort technische Veränderungen vorgenommen werden oder es geht so nicht. Wir hatten ein anderes Beispiel, da ging es um den Katalysator, Steuerung des Katalysators, sodass der Stickstoff rausgefiltert werden konnte. Da haben wir dann dem Unternehmen irgendwann sagen müssen, also mit dem kleinen Chip, den ihr einbauen wollt, reicht geht es nicht. Dann müsst ihr einen größeren nehmen.
Okay, dann haben wir aber auch quasi gelernt, da ist die physikalische, mathematische doch wie immer geartete Grenze.
Da ist die Grenze, da geht es eben nicht mehr. Ne? Also ganz platt, wenn Sie eben zu wenig Unbekannte haben, dann geht es irgendwann nicht mehr.
Gut, muss aber auch erstmal wissen. Ne?
Das muss man wissen und das muss man eben auch letztendlich sachgerecht ja auch dann darlegen können.
Und dieses DASO, fristet es ein Dasein oben in der Uni oder ist es jetzt quasi in der Stadt richtig drin an den Leuten?
Die Büros sind jetzt schon in einem Nachbargebäude der Industrie- und Handelskammer angesiedelt. Und auch mittel- und langfristig wird das DASO in der Stadt sein, um eben auch ganz klar zu signalisieren, man muss nicht auf den oberen Eselsberg, weil da gibt es ja durchaus auch Vorbehalte, dass der Elfenbeinturm oben auf dem Eselsberg steht.
Und wir können Ihnen alle versichern, der Herr Urban ist ein sehr netter, umgänglicher Mann, obwohl er Professor für
Mathematik. Und nicht schwer bespricht.
Generationen von Schülern haben Angst vor Ihnen, weil Sie Professor für Mathematik sind. Ja.
Nee, nein,
also die Idee ist natürlich schon einfach, um es mal jetzt mal Spaß beiseite zu sagen, die soll ganz klar diese Verankerung in der Stadt, in den Unternehmen und diese auch diese direkte Gewinn für alle, dass es eben nicht etwas ist, was Sie in Ihrem Institut für sich berechnen, weil Sie mit anderen Leuten so gern Ihre Zahlen vergleichen, sondern dass es wirklich was ist, was in der Stadt mit den Bürgern, mit den Unternehmen stattfindet.
Was absolut handfest ist, auch etwas, womit die Unternehmen auch mittelfristig dem Fachkräftemangel auch begegnen können, weil es ist oftmals ein Problem, hochqualifizierte Personen hier in die Region zu bekommen, weil die Leute oftmals gar nicht wissen, erst einmal, wie schön es hier ist und was es für tolle Unternehmen gibt, weil es oftmals eben kleine, mittlere Unternehmen sind, die in ihrem Bereich Weltmarktführer sind, aber eben nicht der breiten Masse bekannt sind. Mhm. Und wenn dann erstmal jemand in München oder in Stuttgart oder in Hamburg studiert hat, dann eben zu sagen, ich gehe auf die Schwäbische Alb, ist eben oftmals nicht so einfach. Das heißt, die Verknüpfung von einem Transferinstitut mit auch den Bildungsangeboten, den Studienangeboten, den berufsbegleitenden Angeboten, die wir haben an THU und Uni, bieten da, glaube ich, schon eine sehr einmalige Chance.
Das ist sehr schön und auch schon ein perfektes Schlusswort. Wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg, weil die Region, wir alle profitieren davon, die Unternehmen, von den Unternehmen profitieren wir ja auch. Und ich denke mal, es ist ein relativ einmaliger Zusammenschluss zwischen Stadt, zwischen Uni, zwischen THU, IHK und den ganzen Unternehmen, dass die alle an einem Strang ziehen. Sag ich mal so, da kann die Digitalisierung kommen.
Ja gut, ob sie kommt oder nicht, sie wird kommen. Und die Frage ist, ob wir sie meistern können. Wir werden uns Mühe geben.
Wir sind möglichst gut aufgestellt. Auch dank des DASU und auch dank unseren heutigen Gastes in der Plattform, den Herrn Professor Dr. Carsten Urban. Herr Urban, ich bedanke mich, dass Sie in der vergangenen Stunde bei uns da gewesen sind. Ja, vielen herzlichen Dank. Und es gibt auch ein bisschen psychedelic türkischen Rock. Bis dann. Und nächste Woche gibt es wieder eine Ausgabe der Plattform. Viel Vergnügen. Ciao.
Das war die Plattform am Sonntag. Eine ausgewählte Sendung der letzten 14 Tage in der Wiederholung. Alle Infos und Plattformen zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.